Moin Moin, hier ist der Chris. Keine Sorge, es geht gleich los mit der Aufnahme von unserem Live-Auftritt am Samstag in Hamburg. Aber ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, unsere eigentliche Tonspur, die wir da separat aufnehmen, unabhängig von unseren Videoaufnahmen, ist leider sehr übersteuert und wirklich nicht brauchbar und gut hörbar. Deswegen müsst ihr dieses Mal leider damit leben, dass wir quasi den Ton der Videospur hier einfach nur für euch veröffentlichen. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht, klingt nicht ganz so geil, aber wir wollen euch das trotzdem nicht vorenthalten und deswegen, ja, hört trotzdem einfach mal rein, vielleicht gefällt es euch trotzdem. Vielen Dank dafür und auch nochmal vielen Dank an alle Leute, die den Samstagabend zu einer sehr gelungenen Veranstaltung gemacht haben und ja, wir hören uns dann ganz normal am kommenden Freitag wieder. Viel Spaß mit der Folge. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you. Ja, auch von mir nochmal. Hallo und herzlich willkommen zur dritten. Das ist die dritte, ne? Dritte Saturday Night Fright. Wie André schon gesagt hat, schön, dass ihr trotz der Feiertage hier seid und euren Ostersamstag mit uns verbringen wollt. Da freuen wir uns sehr drüber und wollen heute zusammen mit euch 40 Jahre Fright Night feiern. Nicht 40 Jahre Saturday Night Fright, das schaffen wir nicht. Aber Fright Night auf jeden Fall. Der Vampir Klassiker, aber bevor ich das Fragezeichen wegmache, frage ich erstmal wie üblich in die Runde, wer von euch hat Fright Night noch nie gesehen? Ja. Ich hatte recht. Sehr gut, aber umso besser. Wir sollten vielleicht die Veranstaltung umbenennen in Horror Education oder sowas. Dann passt das auf jeden Fall. Ja, Vampirfilm, ich glaube, einige gerade von uns, die viele Horrorfilme gucken, sind durchaus mal gesättigt vom Thema Vampire, so wie das auch auf Zombies zum Beispiel zutrifft. Aber wenn wir mal so ein bisschen an den Anfang zurückgucken, von jedem von uns, an unsere ersten Horrorsachen, die wir geguckt haben, oder vielleicht schon früher, und feststellen, was denn so unsere ersten Berührungspunkte mit Vampiren waren, war das bei mir tatsächlich, ich glaube bei dir aber auch, eine Kinderserie, die damals auf ARD oder ZDF, ARD glaube ich, lief, Mitte der 90er Jahre, Der kleine Vampir. Wem sagt das was? Ja, da, ja, den haben alle gesehen, sehr gut. Das ist gut. Und da gab es ja zwei Serien. Es gab Mitte der 80er eine Variante, die haben vielleicht auch einige gesehen, genau. Das war eine deutsch-kanadische Produktion, wurde aber mit englischen Schauspielenden gedreht und auf Englisch gedreht und dann deutsch synchronisiert. War nicht ganz so erfolgreich, aber wurde dann Mitte der 90er Jahre ja neu aufgelegt mit deutschen Schauspielern und alles auf Deutsch. Und ich muss gestehen, ich fand das damals richtig toll. Die Geschichten von Anton kennt ihr bestimmt und wie sie Anna und Rüdiger Schlotterstein. Das war richtig toll. Ich fand das faszinierend, wie die einfach bei Anton ins Zimmer reingeflogen sind und solche. Das war richtig toll. Und auch, ich konnte es auch relaten. Ich komme ja hier auch aus dem Norden gebürtig und es hat auch im Norden gespielt hier bei uns. Auf dem Bauernhof teilweise und der finstere Vampirjäger. Aber obwohl ich das gesehen habe, weiß ich, dass das in mir eher eine Faszination ausgelöst hat, weil die Vampire fliegen konnten. Alles andere hat mich da noch nicht so gecatcht und habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das kam dann tatsächlich erst ein bisschen später durch. Buffy? Hm? Gut, da brauche ich glaube ich nicht abfragen, kennt jeder. Ja, sehr gut. Hat einen Applaus verdient. Und habe dann so natürlich so diese Einstiegsfilme Blade und From Dusk to Dawn so geguckt. Habe mich dann intensiver damit beschäftigt, auch mit der Vergangenheit. Aber Der kleine Vampir, Laura, war mein Startschuss. Wie sah es bei dir aus?
Ja, ähnlich bei mir. Also ich habe auch diese Serie halt geschaut und habe ich eben schon einigen gezeigt. Ich war dann in der ersten Klasse wirklich Karneval als Rüdiger verkleidet und fand's sehr cool und habe dann ja auch, ich glaube so mit 10 oder so dann angefangen Buffy zu gucken. Fand's schon auch noch ein bisschen gruselig, aber war so richtig hooked und danach war ich eigentlich auch voll drin im Vampir-Game. Also mich hat das immer dann voll interessiert und ich fand, glaube ich, als Kind auch schon so cool an dieser Anton und der kleine Vampir-Serie, dass die Vampire da so ambivalent sind. Also die beiden Kindervampire sind ja irgendwie so voll nett und die Familie von denen ist ja schon aber auch gefährlich und ich glaube, so dieses Ambivalente, das zieht sich ja sehr durch den Vampirfilm Und das hat mir auf jeden Fall immer schon sehr gefallen.
Ja, ich glaube, da falle ich mal wieder ein bisschen raus, dadurch, dass ich einfach ein bisschen jünger bin. Also Twilight kam ja 2008 raus, da war ich 9 und das ist vermutlich auch so der erste Kontakt, den ich wirklich mit einem Vampirfilm hatte. Im gleichen Jahr kam noch ein anderer Kracher raus. Ich weiß nicht, wer Wilde Kerle 5 gesehen hat. Oh, das sind fast mehr als Twilight. Genau, Wilde Kerle 5, da kommen auch Vampire drin vor. Also bildet euch da ruhig mal weiter im deutschen Kino und schaut Wilde Kerle 5. Und ich glaube, das waren echt so die ersten Berührungspunkte, die ich so im Film damit hatte. Ich glaube, das Konzept von einem Vampir ist einem auch irgendwie als Kind klar, sei es jetzt durch sowas wie Karneval oder so. Aber jetzt so mit Kindheitsserien hatte ich da eigentlich noch nicht so viel zu tun.
Ja, bei mir war es, und dann oute ich mich auch gleich als alter Sack natürlich der Runde, auch eher sowas wie im Fernsehen schon damals, sowas wie Bram Stoker's Dracula eben natürlich, das ist schon so Classics, aber auch sowas wie Werbungen für Musicals wie Tanz der Vampire und sowas, gehörten da sicherlich auch dazu. Also die Berührungspunkte mit dem Thema Vampir waren, glaube ich, relativ früh da, oder ich meine, du hast gesagt, mit Verkleiden, also auch so, ist ja auch so ein klassisches Faschingskostüm, ich komme ja aus dem Rheinland gebürtig. Ja, buh. Da war natürlich auch Karneval riesig und so Vampire war auch wieder zweite. Also das gehört auch fest dazu. Und filmisch, wie gesagt, auf jeden Fall so Classics, sicher mal im Fernsehen früh. Ganz richtig bewusst Einstiegs, sag ich mal fast schon Droge, war dann auch so in der harten Horror-Anfangszeit auf jeden Fall von Dusk Till Dawn ganz früh sicherlich, aber dann eben auch sowas wie auch wieder Fernsehen, so Interview mit einem Vampir, also eher so die Richtung, auf jeden Fall alles, was so Ende 80s, Anfang Mitte 90er war bei mir so der Einstieg auf jeden Fall.
Ich glaube, wir sind ja auch so filmisch sozialisiert, dass wir quasi als der Vampirfilm oder die Vampirserien so wieder en vogue wurden, dass wir da ja quasi direkt reingewachsen sind, so Mitte der 90er Jahre. Das stimmt auf jeden Fall. Nun ist es so, manche Leute mögen den Vampirmythos, manche nicht. Was fasziniert dich denn daran, Laura?
Also ich glaube, das, was ich eben schon gesagt habe, so dieses Ambivalente, was da halt mitschwingt. Und ich finde so interessant, dass die meisten Vampire sehen ja quasi aus wie Menschen und waren mal Menschen. Und es ist irgendwie so interessant zu sehen, was bleibt eigentlich noch von dem Menschen übrig, der gebissen wurde. Und also was ist Monster und was ist Mensch nach wie vor? Weil Vampire ja im Gegensatz zu vielen anderen Monstern schon auch noch so menschliche Emotionen haben. Ne? Also wir kennen irgendwie Vampire, die sich verlieben und die trauern, wenn jemand stirbt und so. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und natürlich auch dieser Unsterblichkeitsgedanke, dass wir alle das auf der einen Seite ziemlich cool fänden, unsterblich zu sein, aber auf der anderen Seite es auch immer mit Einsamkeit einhergeht und ja, der Vampir irgendwie dadurch eine sehr tragische Figur auch ist. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, würde ich mich anschließen. Vor allem so dieses Ambivalente finde ich auch sehr interessant, dass irgendwie der Vampir zum einen irgendwie so eine edle Figur ist, die jetzt so klassisch gesehen in einem schönen Schloss wohnt, das vielleicht schon ein bisschen runtergekommen ist und dann erstmal auch irgendwie vielleicht eine hässliche Gestalt hat, aber auch das Potenzial hat, wieder total aufzublühen und schön zu werden, dass man eigentlich nie so wirklich weiß, woran man eigentlich ist bei so einem Vampir. Und das finde ich auf jeden Fall auch, so macht für mich die Grundfaszination aus. Wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, dass das sich bei mir auch bei verschiedenen Medien einfach unterscheidet. Also ich mag zum Beispiel bei Büchern total gern diesen Gothic Horror einfach, finde aber im Film mag ich dann fast eher so diesen Comedy-Aspekt lieber. Also das merke ich auch, dass das bei mir sehr schwankt, je nachdem, in welchem Medium man da unterwegs ist.
Ja, diese Ambivalenz im Genre ist, glaube ich, auch das, was mich da am meisten immer reizt. Also Vampir kann ja alles sein, so vom rüschentragenden Edelmann bis hin eben zum Monster. Also von eben wirklich Bram Stoker bis zu 30 Days of Night und diese ganze Spanne. Und gerade wenn man halt Vampire dann auch nochmal so ein bisschen neu erfindet, wir hatten jetzt in den letzten Jahren auch gerade eben da einige Titel, kommen wir gleich auch ein bisschen zu, die da einfach einen Dreh drauf finden. Das finde ich immer am spannendsten, wenn man so einen Spin findet. Und das klappt bei Vampir halt einfach sehr, sehr gut, weil also mit einem Zombie kannst du dich halt irgendwie schwer irgendwo an den Tisch sitzen und ein gutes Gespräch führen, bevor du dich halt dann weißt. Werwölfe hatten wir auch schon so Sachen, ich sag mal Wintersnap zum Beispiel sowas, also da hat man auch gute Drehs schon gefunden aufs Genre, aber Vampir bietet das einfach eine riesen Spannweite, die du halt einfach hast, die du abgreifen kannst, das immer wieder so ein bisschen neu entwickeln kannst und das finde ich daran eben auch sehr, sehr interessant.
Ja, ich bin da ein bisschen mehr bei dir, Laura. Ich finde auch den Aspekt der Unsterblichkeit auch sehr interessant, gerade weil generell ja sich in vielen Horror-Genres eben auch universelle Alltagsthemen von uns allen irgendwie wiederfinden lassen. Und so ist das ja bei Vampiren auch der Fall. Und ich mag es auch, dass man in einigen Filmen und Serien ja auch den Aspekt hat, dass diese Vampire eben schon sehr lange auf der Welt sind und dementsprechend auch, keine Ahnung, die französische Revolution mitbekommen haben oder den Wilden Westen, whatever, und dann trotzdem irgendwie in, wer ist es, Folks auf die Highschool gehen müssen oder so. Und ja, und das ist so ein Aspekt, den finde ich da eigentlich ziemlich interessant. Ja, Laura, wir haben letztes Mal einen Vortrag gehört von André, der war so mittelmäßig, würde ich sagen. Nein, Spaß. Nein, von der Länge her, meinte ich jetzt so, von der Länge.
Kann ich ein Buch haben? Danke.
Aber das galt dir, glaube ich. Okay, ja. Auf jeden Fall ist Laura heute dran und hat uns einen kleinen Überblick über den Vampirfilm vorbereitet. Und ich bin mal gespannt, was du da rausgesucht hast.
Genau, also vorab, natürlich ist es nicht vollständig, aber ich habe mal versucht, so die Meilensteine des Vampirfilms so der letzten 100 Jahre rauszusuchen. Und wir sprechen zwar über Filme, aber anfangen müssen wir natürlich mit zwei Romanen der klassischen Schauerliteratur, weil auf diesen zwei Romanen eigentlich jahrzehntelang die meisten Verfilmungen beruhen. Und zwar ist das zum einen natürlich Bram Stokers Dracula von 1897 und etwas unbekannter, aber schon früher, nämlich 1872, Camilla. Kennt das jemand von euch? Immerhin. Sehr gut. Ja, und habe ich ja gerade schon gesagt, also Stokers Roman hat natürlich extrem viele Verfilmungen hervorgebracht und so die erste Meilenstein-Verfilmung, würde ich sagen, ist 1922, Monos Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Der war ja nicht lizenziert, deswegen wurden die Namen alle geändert, aber die Geschichte ist ja im Grunde auch die von Dracula. Und der Film gilt bis heute ja wirklich als Meisterwerk, was man ja unter anderem auch daran sieht, dass er letztes Jahr?
Zwischen den Jahren,
genau. Dann haben wir als nächsten Meilenstein 1931 Dracula von Todd Browning aus der Universal-Schmiede, der so der erste international richtig erfolgreiche Vampirfilm wurde. Und im selben Jahr kam ein etwas unbekannterer Film, aber wie ich finde, inszenatorisch schon deutlich besser eigentlich. Vampyr von Karl Theodor Dreyer. Kennt jemand von euch den? Sehr gut. Ja. Und ja, ich würde sagen, so bis in die 40er weit hinein haben wir eigentlich die meisten Verfilmungen nach wie vor von Camilla und Dracula. Und man merkt halt auch schon, dass sich so gewisse Stereotypen in diesem Vampir-Genre irgendwie verfestigen, weil die Geschichten ja auch irgendwie ähnlich sind. Und das führt dann auch relativ schnell dazu, dass wir in dem Genre halt Parodien haben. Die bekannteste wahrscheinlich von 1967, Tanz der Vampire von Roman Polanski. Oder wie ich finde, auch ein sehr schönes, aktuelleres Beispiel, What We Do in the Shadows, auf Deutsch Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Genau, dann in den 50er Jahren haben wir die sogenannte Hammer-Era, beginnend mit einer weiteren Dracula-Interpretation von 1958 mit Christopher Lee in einer seiner Paraderollen, könnte man jetzt rückblickend sagen. Und bis zum Ende der 70er haben wir bei Hammer wirklich richtig rausgehauen, einen Film nach dem anderen. Also, und die waren aber auch wirklich extrem erfolgreich und auch international sehr erfolgreich. Wohl auch, weil sie halt so sehr auf Bühnenbild und Kostüme sehr großen Wert gelegt haben und weil sie halt auch im Gegensatz zu den relativ zahmen Universal-Filmen, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen an der Sex- und Gewaltschraube gedreht haben. Dann haben wir in den 60er Jahren, wird es ein bisschen diverser, weil die Filmemacher hier, glaube ich, so ein bisschen erkennen, welche Themen man in diesem Genre eigentlich alle bearbeiten kann. Also die Vampirfigur wird zunehmend auch interpretiert im Kontext von Sexualität und Gender. Es geht um Krankheit, Tod und Einsamkeit. Also es wird so ein bisschen mehr reflektiert. Da hätte ich als Beispiel rausgesucht Gruft der Vampire. Das ist allerdings auch wieder eine Neuinterpretation eigentlich von Camilla. Da steht also eine lesbische Vampirin im Fokus. Und mag ich auch sehr gerne Daughters of Darkness von 1971. Kennt den jemand von euch? Ja, Blut an den Lippen ist der deutsche Titel. Vielleicht kennen ihn dann ein paar mehr. Nee. Okay. Und ja, ich würde sagen, dass Emanzipation und Gender bis heute ja auch noch eine relativ große Rolle im Vampirfilm spielt. Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, Theresa, dass es ja auch sehr sehr stark vertreten in dem A Girl Walks Home Alone at Night von 2014. Da ist es ja so, dass die titelgebende Vampirin sich ausschließlich von den gewalttätigen Männern ernährt. In den 80er Jahren wurden dann in den Vampirfilmen häufig auch Coming-of-Age-Themen mit eingearbeitet, zum Beispiel in The Lost Boys oder, wie wir heute auch sehen werden, in Fright Night. Und ja, Filme wie diese oder auch Near Dark von Catherine Bigelow entfernen sich halt auch immer mehr von diesem klassischen aristokratischen Vampir. Also spielt nicht mehr unbedingt im Schloss, sondern Vampire sind halt so wandelbar, dass sie, egal ob sie jetzt in einer Motorradgang sind oder auf einer Ranch oder halt der Nachbar von nebenan in der Vorstadt, dass sie sich eigentlich überall ganz gut machen. In den 90ern gibt es dann eine ziemlich wilde Mischung, könnte man sagen. Also wir haben zum einen klassisch und romantische Stoffe wie Interview mit einem Vampir oder eine weitere Dracula-Interpretation von Francis Ford Coppola. Dann haben wir aber auch künstlerisch und ein bisschen philosophisch angehauchte Filme wie The Addiction oder actionreiche wie From Dusk Till Dawn und Blade. Und das hast du ja eben auch schon genannt, Chris, durch Buffy the Vampire Slayer wird dann so Ende der 90er oder Mitte der 90er werden Vampire halt immer teenie-tauglicher. Und das ist ja dann eine Entwicklung, die sich in den 2000er Jahren durch Twilight oder auch Serien wie Vampire Diaries und True Blood so richtig ihren Höhepunkt findet. Aber wir haben natürlich auch so actionreiche Franchises wie Underworld, die dann in den 2000er Jahren Konjunktur haben. Wenn wir uns jetzt so die letzten beiden Jahrzehnte anschauen, also ich finde, es gibt immer noch sehr viele Vampirfilme, auch wenn man da jetzt so auf Anhieb das vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Wir haben weiterhin romantische Stoffe wie Only Lovers Left Alive oder düstere Stoffe wie Let the Right One In, aber natürlich auch so actionreiche Sachen wie 30 Days of Night. Und natürlich auch Remakes und Prequels, die gehören ja irgendwie auch immer dazu. Und ja, so die letzten 3-4 Jahre fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant, sich das so anzuschauen, weil zum einen haben wir halt eine Neuinterpretation von den klassischen Stoffen, zum Beispiel mit natürlich dem Nosferatu von Robert Eggers oder auch Die letzte Fahrt der Demeter. Und Renfield passt da, finde ich, auch ganz gut rein. Und wir haben aber auch ganz neue Ideen, die sich so durchs Vampir-Genre ziehen, zum Beispiel mit dem Humanist Vampire Seeking Consensual Suicidal Person oder jetzt gerade im Kino Blood and Sinners. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz neuer Take. Ja, und das war mein Rückblick.
Ja, vielen Dank, Laura. Ich muss mich natürlich nochmal entschuldigen, André, das war ein billiger Witz auf deine Kosten, eben dein Vorteil.
Ja, jetzt merke ich mir.
Genauso fantastisch.
Ich werde mich rechnen in einer der kommenden Ausgaben, du wirst nicht wissen.
Genau, Lara, du hast ja mit deinem Film eben schon auch ganz gut zusammengefasst, dass wir eben, Andreas vorhin auch schon gesagt, verschiedene Spielrichtungen des Vampirfilms haben. Wir haben die klassischen Geschichten, die Gothic-Geschichten. Wir haben aber auch reine Splatter-Vampirfilme, erotische Vampirfilme, komödiantische Vampirfilme und Coming-of-Age-Vampirfilme. Mich würde mal interessieren, welche Spielarten dich denn, André, zum Beispiel persönlich am meisten reizen.
Persönlich?
Ja.
Tief im Innern. Hauptsächlich eigentlich, also ich mag die Facetten, das Facettenreichtum des Genres per se, aber ganz persönlich am liebsten gucke ich eigentlich eher die actiongetriebeneren bis splatterigen eigentlich am liebsten. Also ich mag auch, wie gesagt, solche Sachen wie eben Humanist Vampire zum Beispiel mache ich total, oder auch der Girl Walks Home Alone at Night mache ich total gerne, aber ich glaube, an der Speerspitze bei mir ist es immer, wenn es doch eher actiongeladen, wenn die Vampire eher eben Monster sind als educated Schnösel. Das geht mir einfach am meisten rein. Ich mag Vampire, wenn sie so richtig eben, wenn sie so bestialisch sind, am meisten. Jetzt sind Ausnahmen auf jeden Fall. Ich kann alle anderen auch kutieren, aber da geht es bei mir, glaube ich, ist doch so mein allerliebstes Subgenre, ja.
Ich glaube, ich habe halt immer auch so dieses Splatter-Vampire gar nicht so auf dem Schirm, weil das in meinem Kopf irgendwie gar nicht so der klassische Vampir ist, dass ich das auch schnell vergesse, dass das irgendwie auch Vampirfilme sind. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eher so der Comedy-Fan. Ich glaube, das unterscheidet sich bei mir mit Buch und Film so sehr, dass man sich in Büchern halt so sein eigenes Bild davon machen kann, wie sieht jetzt der Vampir aus, ne? Wie greift er vielleicht an? Und dass es in meinem Kopf häufig viel gruseliger ist, als das, was dann am Ende auf der Leinwand passiert. Weil man muss ja auch echt sagen, es gibt auch echt viele richtig, richtig schlechte Vampirfilme. Also das kann man ja im Zweifel immer ziehen, die Karte. Und da sind schon auch echt viele schlechte Filme bei rumgekommen, die, finde ich, so auch dieser Vampirfigur ein bisschen Unrecht getan haben und der so ein bisschen an, ja, dass die ein bisschen an Macht verloren hat, finde ich auch. Und deswegen mag ich da dann doch häufig einfach den Versuch gar nicht erst zu sagen, okay, der ist jetzt so richtig gruselig, sondern eher, okay, das ist jetzt ein bisschen lustig, mag ich lieber. Und finde ich, gelingt auch häufig besser, als einen wirklich gruseligen Vampir zu inszenieren.
Bei mir wäre es, glaube ich, so eine Mischung aus euch beiden. Also entweder lustig oder richtig düster. Eins von beide. Mag ich beides.
Ich kann eher das nach dem Ausschlussverfahren machen. Also ich mache mir da vielleicht jetzt keine Freundinnen und Freunde, aber ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Hammer-Horrorfilmen. Ich kann damit nach wie vor nichts anfangen. Ich versuche das in Zukunft nochmal auszubessern, aber das ist nicht so meins. Ich mag zwar Coming-of-Age-Vampir-Filme, aber nicht die amerikanischen Teenie-Hollywood-Coming-of-Age-Filme. Also so Twilight ist natürlich jetzt ein leichtes Ziel, aber ist tatsächlich nicht so meins. Und auch True Blood, Vampire Diaries, das war alles nicht so meins. Aber es gibt ja auch romantische Varianten. Ich habe jetzt schon mehrfach A Girl Walks Home Alone at Night erwähnt. Ich finde, das ist ein toller Coming-of-Age-Film, der auch sehr viel Romantik inne hat und der das dann für mich ein bisschen besser macht. Und ich mag's, da sind wir, André, vielleicht bei dem aktuellen Beispiel, keine Angst, wir spoilern euch nicht, Ryan Cooglers Film Sinners zum Beispiel, einfach Film oder From Dusk Till Dawn, die einfach Vampire eher unterordnen. Also dass der Film quasi auch funktionieren würde, wenn die Vampire vielleicht gar nicht auftauchen würden. Ja. Und das mag ich tatsächlich auch, wenn die eher so Randfiguren sind und nicht so zum absoluten Highlight gemacht werden.
Und gleichzeitig aber trotzdem zu dieser Welt gehören. Also wenn das, finde ich, immer gelingt. Das ist eine Welt, die existiert, die ist total glaubwürdig, wie du sagst, ohne dass sie im Mittelpunkt stehen, aber dann kommen sie rein und sie fühlen sich organisch einfach eingesetzt an. Sie gehören dazu, waren immer da, viele wissen davon aber nicht und sie passen dann einfach rein. Wenn das gelingt, halt, das mag ich auch richtig gerne, ja, stimmt.
Und ansonsten bin ich da tatsächlich, wie gesagt, bei der Splatter-Variante zu Hause. Ich mag das, wenn die Vampire so ein bisschen animalisch sind, so ein bisschen roh sind. Ist natürlich dann der Sprung zu den Zombies dann fast schon wieder ein bisschen klein. Ne? 30 Days of Night, hat man ja auch sich so ein bisschen gestritten. Vampire, sind das schon Zombies vielleicht?
Sind es noch Vampire,
ja. Aber Laura, was würdest du sagen, wo steht der Horrorfilm denn jetzt aktuell? Wir haben eben die Beispiele genannt. Robert Eggers, Nosferatu, gerade sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube auch Blood and Sinners wird sehr gut abräumen. Vampire sind quasi im wahrsten Sinne des Wortes nicht tot zu kriegen. Ja. Aber was kann man denn eigentlich noch Neues machen mit dem Genre?
Also darum hatte ich eben extra den Humanist Vampire genannt, weil ich finde, das war nochmal so ein ganz neuer Take irgendwie auf das Vampir-Genre, der auch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive erzählt und irgendwie auch viel so mit, ja schon fast mit Achtsamkeit auch irgendwie zu tun hat. Und ich glaube, es wird schon auch immer so bleiben, dass die klassischen Stoffe beliebt bleiben und dass die auch immer so neu interpretiert werden. Aber wir haben das, also nachdem ich diese ganzen Filme nochmal so Revue passieren habe lassen, ich glaube, Vampire sind so wandelbar, die funktionieren so gut auch als Metapher für so vieles. Das war ja in Buffy zum Beispiel auch immer der Fall. Ich glaube, das wird immer funktionieren, sich da noch was Neues auszudenken.
So, um das Vampir-Thema abzuschließen, machen wir jetzt noch ein kleines Spielchen. Wir haben uns alle vier unsere Top 3 Vampir-Filme aufgestellt, geistig, haben aber noch nicht darüber gesprochen und wollen die einmal kurz auswerten lassen. Also wenn wir jetzt die Filmtitel kurz vortragen und in einem Satz begründen, vielleicht sollten wir uns dieses Mal aufwärmen, zumindest die Arme ein bisschen, aber dass ihr mit einem Handzeichen signalisiert, wenn ihr sagt, ja, André, da stimme ich dir zu, diesen Film hätte ich auch bei mir in die Top 3.
Bei Chris, aber auch bei allen da einfach buhen. Das geht auch.
Ja, das geht auch. Nö, jetzt schon. Also wenn der Film generell so reinpasst, finde ich. So. Also ich hole mir jetzt mal einen Crowdpleaser ab. Ich habe bei mir auf Platz 3 From Dusk Till Dawn gewählt. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das melden sich viele. Und ich mag den Film zum Beispiel besonders, weil er einfach einen Genrewechsel vollzieht, den wir nicht so oft sehen in Filmen, der mich damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und wirklich keinen blassen Schimmer hatte, worum es geht, vollkommen umgehauen hat. Und es ist natürlich einfach ein sehr ikonischer Film mit vielen genialen One-Linern, hat trotzdem eine gewisse Härte, ist trotzdem witzig und hat einen der besten Soundtracks der Filmgeschichte, würde ich mal sagen. Wen hast du auf Platz 3, Laura?
Bei mir wäre auf Platz 3 The Addiction. Kennt den jemand? Okay, also mir gefällt der extrem gut, weil der zum einen halt super stylisch ist, der ist ja komplett schwarz-weiß gedreht und der ist so ein bisschen verkopft, weil es um eine Philosophiestudentin geht, die zum Vampir gemacht wird, aber mich hat der irgendwie extrem abgeholt, weil der so düster und melancholisch ist und ich finde den zudem halt wunderschön.
Also ich habe auf Platz 3 schon auch eher eine Komödie bzw. Satire und das ist Vampire's Kiss, der Nick Cage Meme-Film. Geht mal keiner außer mir. Ich habe den geguckt und ich fand den extrem lustig. Ich bin ja auch ein großer American Psycho-Fan und habe das Gefühl, das schlägt irgendwie in so eine ähnliche Kerbe und war dann doch erstaunt darüber, dass der doch echt ziemlich lustig ist, meiner Meinung nach. Auch wenn ihr es vielleicht nicht so lustig findet. Doch, okay, aha, danke, dass du mir beistehst.
Die Nick Cage Ultras halten zusammen. Sehr gut. Bei mir, Laura, wir verstehen uns. The Addiction. Von Abel Ferrara, großartiger Film, stimme ich dir komplett zu. Der hat, das ist nämlich das meine ich halt. Ich stehe eigentlich auf die Action und Splatter-Vampire, aber das ist so eine richtige Ausnahme. Der hat eine unfassbare Atmosphäre und es geht ja vor allem den Namen zu geben. Es geht darum, dass der Vampirismus eher wie so eine Droge ist, die du halt brauchst. Also die Hauptfigur, die zapft dann irgendwie ein Junkie auch Blut ab, um sich dann zu Hause selbst zu setzen. So quasi dieses Blutbrauchen ist da eben wie so eine Droge, die Abhängigkeit wird herausgestellt davon. Und damit eben auch der Vampirismus eher so als Fluch, eher als Krankheit, genau. Und das ist super. Also wer den ich kennt, auf jeden Fall nachholen. Ganz kurz großartiger Film.
Tja, ich habe dann wohl die Mainstream-Liste. Ich habe vor 2 Lost Boys. Ja, da gehen die Hände hoch. Auch da, ich mag es einfach. Das war auch einer der ersten Vampirfilme, die ich gesehen habe, konnte mich damit identifizieren. Ist so ein bisschen so ein Film, der wie ein Horrorfilm, der wirkt wie von Steven Spielberg gedreht, hat auch dieselben Parameter so ein bisschen. Und ich mag, die sind halt so stylisch. Kiefer Sutherland in der Rolle ist unschlagbar für mich. Und der Film hat so viel Style, das beste Saxophon-Solo der Filmgeschichte. Oh, ja. Und den liebe ich einfach, der gehört auf jeden. Den kann man also, falls ihr zum Beispiel heute Nacht nicht WrestleMania guckt, sondern noch Zeit habt, dann könnt ihr nach Fright Night, also nicht hier, aber zu Hause Lost Boys gucken. Das ist ein perfektes Double Feature.
Bei mir ist auf Platz 2 Let the Right One In. Yeah, sehr gut. Ich finde den halt von der Atmosphäre ist der wirklich mega. Der ist so düster und ich finde den Cast halt richtig, richtig krass. Vor allem die beiden Kinderdarsteller sind halt wirklich top notch. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Das finde ich nochmal eine Ecke krasser als der Film. Und das Remake war zwar auch gut, aber kommt auf gar keinen Fall ran ans Original, finde ich.
Ja, mein Platz 2 ist tatsächlich dann auch schon das Nosferatu-Remake, weil ich finde, dass das ein Film war, der es geschafft hat, den Vampir mal wieder gruselig zu machen. Genau, wer würde zustimmen? Ah, okay, ja, Dankeschön.
Bei mir auf Platz 2, jetzt geht's los mit eher meinem Lieblingssubgenre, und zwar John Carpenters Vampire, Vampires. Ja, doch nicht so viel, ich dachte, okay, aber doch ein paar.
Gab's so ein bisschen gekrummelt, ja geil.
Ja, ich liebe es einfach, sorry, der ist so dreckig. James Woods als das größte Arschloch, als Hauptfigur. Die Vampire werden an Drahtseil im Auto aus dem Haus gezogen und abgefackelt. Ich liebe den einfach. Der ist so dreckig und abgefuckt und irgendwie Verschwörung im Vatikan. Es ist alles drin, was da reingehört. Ich finde den fantastisch.
Bei mir auf Platz 1 ist tatsächlich der jetzt schon mehrfach angesprochene Coming-of-Age-Vampir-Film A Girl Walks Home Alone at Night. Ja, Doch, kennbar. Und zwar hat das auch damit zu tun, dass ich den damals zum ersten Mal auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe, aber damals noch in Berlin. Und das Kino ist da nicht so schön wie hier. Da sitzt man in der ersten Reihe wirklich genau vor der Leinwand. Und ich hatte irgendwie beim Gewinnspiel Tickets gewonnen und habe mich schon abgehetzt, kam zu spät, ich war komplett klitschnass, hat geregnet. Und dann saß ich in der ersten Reihe ganz links, direkt an der Leinwand, der Film schwarz-weiß auf Farsi mit Untertiteln, die ich dann so lesen musste. Und der Film hat von mir trotzdem die Höchstwertung bekommen. Und wenn man das unter diesen Bedingungen schafft, dann muss das vielleicht mein bester Vampirfilm sein.
Ich wollte ihn auch mit reinnehmen, aber ich dachte mir, ich kann nicht zwei Schwarz-Weiß-Filme drin haben. Mein Platz 1 ist What We Do in the Shadows von Taika Waititi. Sehr gut. Ich finde den halt super witzig. Der ist total meta. Also der nimmt ja quasi so jeden anderen Vampirfilm so ein bisschen aufs Korn. Und ich fand den herrlich lustig und vor allem dann auch in Kombi mit der Serie. Die ist halt wirklich auch göttlich. Also ja.
Ja, ich schließe mich schon mal an mit The Girl Walks Home Alone at Night. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme generell.
Dann hole ich mir den Joker jetzt einfach auf der 1 ab. Mein Top 1 ist von Until Dawn. Hände hatten wir schon. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Was Chris schon gesagt hat, ich finde ihn fantastisch. Es ist ein Film, der mehr Zitate hervorgebracht hat als gefühlt jeder andere Film. Kann man auswendig mitsprechen auf Deutsch und Englisch, egal. Und eben natürlich der Surprise-Effekt, der natürlich jetzt nicht mehr da ist, aber damals natürlich auf VHS noch absolut mindblown gewesen, zum ersten Mal gesehen. Und der hat sich einfach so festgebrannt, den kann man immer gucken.
Genau. Vielen Dank. Gute Listen, finde ich, oder?
Ja, schönes Ding. Schönes Ding.
Kein Aussetzer. Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem heutigen Film, zu Fright Night. Ich habe damals Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre mein erstes Filmbuch bekommen, das sich beschäftigt hat mit Teenager-Horrorfilmen. Das war eben so die Zeit nach Scream, Post-Scream. Und da war abgebildetes Poster, das ihr hinter uns seht. Und ich dachte so, mein Gott, muss das ein fantastischer Film sein.
Das ist der beste Film aller Zeiten.
Ja, theoretisch schon, das werden wir gleich überprüfen. Und ich finde, allein das sagt schon, diesen Film muss man irgendwie gesehen haben. Ist tatsächlich aber mittlerweile ein Film, der doch häufiger übersehen wird, leider. Deswegen ist es gut, dass wir uns den heute angucken. Der hat tolle Effekte, eine tolle Besetzung, hat auch eine schöne Metaebene dabei, die euch mit großer Wahrscheinlichkeit sehr zum Lachen bringen wird. Und was ich besonders an dem Film mag, ist diese Connection zu Hitchcock. Einige von euch haben sicherlich das Fenster zum Hof mal gesehen. Da ist ja die Grundprämisse, dass jemand etwas sieht, was er nicht sehen darf, aus seinen eigenen vier Wänden heraus. Aber für diese Sache hat die Person höchstwahrscheinlich keine Beweise und niemand glaubt dieser Person. Und das ist natürlich so ein Trope, das haben wir dann Jahre später dann zum Beispiel in Buddy Double, die teuflischen Nachbarn, Disturbia, ist vielleicht so eines der neueren Beispiele, aber auch Carpenter hat das auch in Halloween letztendlich gemacht. Und ich finde, es halt eine super spannende Ausgangslage und die hat dieser Film auch. Und das werden wir uns gleich mal reinziehen. Wir bedanken uns erstmal schon mal für eure Aufmerksamkeit. Es kommt jetzt noch wieder André mit dem Gewinnspiel und ihr erfahrt dann auch gleich, was wir dann im nächsten Monat zusammen gucken. Also viel Erfolg.
Yes, vielen Dank. Ich bräuchte noch einmal, ich gucke in die Richtung, einmal Popcorn, beziehungsweise zweimal Popcorn, nämlich wir verlosen nämlich wieder Blu-rays, nämlich einmal zum Film, natürlich Fright Night, habt ihr jetzt gesehen, viele von euch haben den noch nicht zu Hause, also das lohnt sich ja richtig. Und es gibt einen kleinen Snack vom Savoy aufs Haus. Und die erste Frage bezieht sich auf den Film heute. Ich weiß, viele kennen ihn nicht, aber die Frage ist trotzdem zu beantworten, ob ihr den Film nicht kennt. Bin ich mir sicher. Und zwar im Film gibt es eine Figur, die ist der Vampirjäger, ein TV-Vampirjäger. Und der heißt, die Filmfigur heißt Peter Vincent. Und ich möchte gerne einmal wissen, an welche beiden legendären Horrorschauspieler mit der Kappe? Das ist komplett richtig. Peter Cushing, Vincent Price. Kommst du mal nach vorne? Ja, mal Applaus. Würde ich gar nicht zu Ende vorlesen.
Doch.
Ja.
Ja. Damit auch alle anderen das Wissen mitnehmen.
Also die Frage wäre gewesen, an welche Horrorlegende am Schauspieler ist in diesen Namen angelehnt? Peter Cushing, Vincent Price aus der Hammer-Horror-Era. Haben in unzähligen Horrorfilmen beide mitgespielt. Dann kriegst du einmal die Fright Night Blu-ray und da kommt auch schon Popcorn. Du hast die schon. Also du hast natürlich die Frage beantwortet, du kannst sie trotzdem gerne mitnehmen.
Nee, der nächste kommt.
Ja, ich habe ja noch eine. Du kannst sie auch weiter verschenken. Dann schenkst sie deinen Sitznachbarn, wenn er sie ja nicht hat. Ja, perfekt. Nochmal Applaus, bitte.
Hast du den Platz neben ihm? Hast du den Platz neben ihm?
Okay, das war das. Und jetzt haben wir die zweite Frage. Die zweite Frage, wie auch beim letzten Mal, die Antwort ist der Film, den wir im Mai zeigen werden. Und das ist eine Staffelfrage, also ich lese jetzt diverse Fakten zu diesem Film vor. Und genau wie gerade mit dem Herrn mit der Kappe, wenn ihr es wisst, aufzeigen und dann wir schauen, dass wir den ersten auch natürlich sofort dran nehmen. Und es geht natürlich erst sehr rudimentär los, bis dann eben sehr konkrete Hinweise kommen. Und ich bin mir sehr sicher, ihr kriegt das hin. Also, wir fangen an. Der Film, den wir suchen, den wir mal zeigen, der basiert auf einem Roman von 1999. Okay, kann ich schon mal ziemlich viel sagen. Der Film selbst stammt aus dem Jahr 2000. Kam also ein Jahr später raus, in Deutschland erst 2002 und er wurde 2006 indiziert in Deutschland und erst 2017 wieder freigegeben.
Ja.
Bitte? Braindead, oh, das wäre schön. Ah, da würde glaube ich, alle sehr freuen, wenn Braindead vom Index wäre, aber nein, leider nicht. Also wenn der mal raus vom Index fliegt, dann könnte sicher sein, dass wir die ersten, die den hier auf jeden Fall zeigen werden. Nee, aber gut guess, Reinhardt ist es nicht. Ich mache weiter. Aufgrund der Gewaltdarstellung, vor allem im Kontext der Gewaltdarstellung, wurde der Film sehr heiß diskutiert oder wird immer noch diskutiert. Es geht im Film um eine dystopische Zukunft, in der, ja, sag ich mal, die Jugend- und Erziehungsthematik versagt. Es ist Battle Royale, korrekt, einmal Applaus und kommen wir nach vorne. Sehr gut. Genau, im Mai zeigen wir den wunderbaren Battle Royale, aber für dich gibt es jetzt erstmal Fighter. Hast du denn Fighter Shop Duell?
Nein.
Das ist doch perfekt, das will ich hören und es gibt einmal Popcorn auch für dich. Und du hast Battle Royale im Kino gesehen, lass es doch mal, also, dass wir das nicht wissen. Einmal Applaus nochmal bitte. Viel Spaß mit Fighter in die erste Kino. Genau, wir gucken uns jetzt den Trailer zu Battle Royale an und dann gibt es gleich nochmal kurz ein paar Worte von uns. Jetzt am 10. Mai gucken wir Battle Royale. Ist das was? Gebockt? Geil. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Läuft auf jeden Fall in also mit Untertiteln natürlich im Original und hoffen, dass ihr dann auch wieder alle fleißig da seid. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall mit uns heute Fright Night guckt. Wir sind sehr gespannt, was ihr über den Film denkt jetzt. Vor allem, weil so viele ihn noch nicht kennen. Nach dem Film, wenn ihr noch Bock habt, wir sind noch draußen im Foyer, ein bisschen schnacken und gerne auch Bescheid geben, natürlich, wie ihr den Film fandet, würde uns interessieren. Und ja, vielen Dank nochmal, dass ihr alle Leute hier seid, vor allem am Ostersamstag. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Danke fürs Zuhören auch im Podcast. Und jetzt viel Spaß uns allen zusammen bei Fright Night.